Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Wie viele Therapieoptionen kennt ihr bei der idiopathischen Lungenfibrose? So wahnsinnig viele sind es nicht, so viel sei schon mal verraten. Es sind 2. Und jetzt kommt aber eventuell eine neue dazu.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, ihr habt eingeschaltet bei Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Das freut mich sehr, dass ihr zuhört. Uns gibt es immer werktags, schon ab 6 in der Früh. Und wir besprechen hier ein Thema in ganz kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Dienstag, der 2. September.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Wir sprechen heute über Nerandomilast. Das ist eventuell ein neues und damit eben drittes Medikament, was bei der Therapie der Lungenfibrose eventuell in Zukunft verfügbar ist. Denn es gibt 2, so viel sei dazu auch gesagt, vom Hersteller finanzierte Studien, die im New England Journal of Medicine erschienen sind und die sich genau mit diesem Medikament befassen. Und das sieht gar nicht so übel aus. Die eine Studie schaut sich genauer an, inwiefern Nerandomilast bei Patientinnen und Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose wirkt. Bei der anderen geht es um die Menschen, die von progressiver Lungenfibrose betroffen sind. Und weil das schon wirklich ein sehr spezielles Thema ist und wir natürlich bei der Dosiswissen sowieso immer auch mit Fachleuten sprechen, haben wir uns dazu unterhalten mit Michael Dreher. Er ist Direktor der Klinik für Pneumologie und internistische Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen. Und ich habe mir erstmal eine frische Tasse Kaffee gemacht, damit ich die ganzen Medikamentennamen gut über die Lippen bekomme. Macht das doch vielleicht auch. Und dann geht's gleich los mit dem Thema. Und für alle, die jetzt nicht gerade in der Pneumologie tätig sind, Lungenfibrose, nochmal ein ganz, ganz kurzer Recap, ist eine ganze Gruppe von Erkrankungen, bei der es zu einer chronischen Schädigung der Lungen mit Vernarbungsprozessen kommt und deshalb am Ende eine dauerhafte Behinderung des Gasaustausches besteht. Eine Form der Lungenfibrose kann die idiopathische sein, das heißt also eine Fibrose unbekannter Ursache, und geschätzt erkranken so 5 bis 10 Menschen neu pro Jahr auf 100.000 Personen gerechnet. Und am häufigsten passiert das nach dem 65. Lebensjahr. Bisher haben wir für diese Erkrankung, also die idiopathische Lungenfibrose, hatte ich schon gesagt, nur 2 Medikamente als Optionen der Therapie zur Verfügung. Das sind beides Tyrosinkinase-Inhibitoren, nämlich Nintedanib und Pirfenidon. Und an der Stelle lasse ich gleich mal unseren Experten erläutern. Der kennt sich damit natürlich deutlich besser aus. Er betonte gleich zu Anfang, es gibt bei der idiopathischen Lungenfibrose einen unmet medical need. Wir können viele Lungenfibrosen, vor allen Dingen eben die idiopathische, nicht heilen. Wir können nur den Fortschritt der Erkrankung, nämlich den lungenfunktionellen Abfall der Erkrankung, minimieren. Und das geht mit antifibrotischen Medikamenten, die es schon gibt. Die beiden, die ich jetzt gerade genannt habe, kennen wir jetzt schon fast 10 Jahre. Aber in den vergangenen Jahren kamen keine neueren positiven Studien dazu, so unser Experte. Das heißt, das wäre jetzt mal so langsam wieder an der Zeit. Und jetzt also der neue Kandidat, der im Test gerade ist, das Nerandomilast. Das ist ein oral verabreichter Inhibitor der Phosphodiesterase 4b und dieser hat eine antifibrotische und auch eine immunmodulatorische Wirkung. Da gab es bis jetzt auch schon Daten aus einer Phase-2-Studie mit ebenfalls idiopathischer Lungenfibrose. Da wurde die forcierte Vitalkapazität, jetzt wird es wirklich nochmal Physiologie-Praktikum at its best, da wurde die forcierte Vitalkapazität über 12 Wochen hinweg stabilisiert und nicht wie sonst wurde die weniger. Das heißt also, dieses Medikament hat es geschafft, dass diese forcierte Vitalkapazität, was das ist, dazu kommen wir gleich nochmal, nicht abgenommen hat. Das heißt, wir haben einen Stable State. Das ist das, was quasi erreichbar ist bei dieser Therapie. Jetzt nochmal ganz kurz zur forcierten Vitalkapazität. Es ist gut, dass ich unter anderem auch die Physiologiepraktiker Lunge irgendwann geleitet habe als Tutorin. Damals vor gefühlten 50 Jahren, nicht ganz, naja. Also, die FVC, wie sehr auch oft abgekürzt wird, meint das gesamte maximale Volumen, das nach kompletter Einatmung unter stärkster Anstrengung schnellstmöglich ausgeatmet werden kann. Also die forcierte Vitalkapazität und die nimmt bei der Lungenfibrose stetig ab. Deshalb ist das natürlich ein zumindest wichtiger diagnostischer Wert. Und damit sind wir dann auch schon bei den Werten von den neuen Studien, die wir uns dazu anschauen wollen. Also eine Phase-3-Studie wurde mit knapp 1200 Patientinnen und Patienten durchgeführt. Die hatten bei Studieneinschluss fast alle auch eine weitere Therapie, nämlich entweder das Nintedanib oder das Pirfenidon. Zu 78% wurden die damit therapiert. Und sie wurden randomisiert in 3 Gruppen, nämlich eine Gruppe Nerandomilast, eine Dosis von 18 Milligramm, 2-mal täglich. Zweite Gruppe, gleiches Medikament, Dosis von 9 Milligramm, also nur noch die Hälfte, 2-mal täglich. Und die dritte Gruppe bekam den unvermeidbaren Placebo. Als Endpunkt wurde, wie das eben bei der Lungenfibrose häufig so gewählt wird, die absolute Veränderung der forcierten Vitalkapazität in Millilitern festgelegt. Und zwar in Woche 52, gemessen gegenüber dem Ausgangswert. Unser Experte erklärt, warum so ein Endpunkt gewählt wird. Er meinte, das ist ein guter Endpunkt deswegen, weil dieser Wert in all den anderen Lungenfibrose-Studien ebenfalls vorkommt und weil er ein Wert ist, den wir regelmäßig bei diesen Patienten und Patientinnen messen. Das heißt, es ist ein Wert, wie er auch in der Praxis ganz häufig bestimmt wird. Aber er gab auch zu, es ist natürlich nicht ein Endpunkt, wo jetzt jeder Patient klar merkt, da ist irgendwas besser geworden. Das heißt also nicht unbedingt ein therapeutischer Endpunkt, mehr ein diagnostischer. So, und was waren jetzt die Ergebnisse? Die bereinigte mittlere Veränderung der forcierten Vitalkapazität in Woche 52 war bei der Nerandomilast 18 Milligramm Gruppe 115 Milliliter weniger. Und jetzt gut aufpassen, in der 9 Milligramm Gruppe, also nur noch halb so viel Dosis, war sie 139 Milliliter weniger. Und in der Placebo-Gruppe hatte sie sich um 184 Milliliter reduziert. Das heißt, wir reden hier über Unterschiede in der Reduktion. Sie hat nichtsdestotrotz abgenommen. Und wenn man sich jetzt die beste und die schlechteste Gruppe anschaut, dann war das ein Unterschied von 69 Millilitern, die sich die Vitalkapazität ohne Medikament verschlechtert hatte. Und jetzt fragen sich vielleicht schon auch einige, so wie ich auch, ja, das ist ja alles ganz gut und schön, so ein diagnostischer Parameter, so ein theoretischer, aber wie sah es denn wirklich mit den praktischen Ergebnissen aus, also wirklich den klinischen Veränderungen, sah man da was? Ja, da wurde ein kombinierter sekundärer Endpunkt errechnet aus erster akuter Exazerbation, Krankenhausaufenthalt wegen Atemnot oder Tod. Da zeigte sich allerdings keine Verbesserung in den 3 Gruppen. Das Sterberisiko allerdings in der Nerandomilast 18 Milligramm Gruppe war signifikant niedriger als in der Placebo-Gruppe. Da war nämlich die Hazard Ratio bei 0,81. Unerwünschte Ereignisse, also Nebenwirkungen, wurden natürlich auch angeguckt. Das war in der Nerandomilast-Gruppe vor allen Dingen Durchfall bei 41% in der 18 Milligramm Gruppe. Das war die erste Studie mit vor allen Dingen der idiopathischen Lungenfibrose. Jetzt werfen wir noch einen ganz, ganz schnellen Blick auf die Studie mit progressiver Lungenfibrose. Das waren wiederum knapp 1200 PatientInnen. Die hatten aber eben eine Lungenfibrose unterschiedlicher Genese. Also nicht nur rein idiopathisch. Das war alles gemixt. Die wurden genauso aufgeteilt wie in der anderen Gruppe. Die Randomisierung 18, 9 Milligramm und so weiter mit Placebo. Hier waren die Ergebnisse ebenfalls ähnlich, nämlich wieder eine Verlangsamung beim Rückgang der forcierten Vitalkapazität. Nach 52 Wochen hatten diejenigen, die nur in der Placebo-Gruppe waren, einen Verlust von 166 Milliliter. Bei der 18 Milligramm-Gruppe waren es dann nur 99 Milliliter. Bei der 9 Milligramm Gruppe, das war diesmal wirksamer, waren es nur 85 Milliliter. Also da muss man dann nochmal genauer reingucken. Anders als bei der erstgenannten Studie zeigte sich hier aber auch eben eine Verbesserung des sekundären Endpunkts. Also erste akute Exazerbation, Krankenhausaufenthalt und so weiter. Das war besser in der therapierten Gruppe. Und auch das Sterberisiko in den beiden Nerandomilastgruppen war deutlich niedriger als in der Placebo-Gruppe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist das alles nicht fürchterlich theoretisch, immer nur so die forcierte Vitalkapazität, viel, viel hat sich eh nicht geändert. Dazu sagte unser Experte, also grundsätzlich klar, kann man an Studien von der Methodik fast immer irgendwo irgendwelche Mängel beklagen und finden. Aber was er explizit hier sehr schön findet, ist, die Autorinnen und Autoren haben den Nutzen dieses neuen Medikaments im Vergleich zur existierenden Hintergrundmedikation untersucht. Das heißt, es wurden diejenigen eingeschlossen, die auch schon eine Diagnose hatten, die eine antifibrotische Medikation mit jeweils einem der beiden Medikamente haben oder gar keine Therapie, sodass das für ihn schon ein sehr breites Spektrum an Fibrosepatienten war und somit eben auch wichtige Ergebnisse liefert. Sicherlich, sagt er, man wünscht sich immer noch mehr, aber prinzipiell sieht er diese Studien auch zu Recht im New England Journal publiziert. Wir haben natürlich von ihm auch wissen wollen, okay, ja, und ist denn damit jetzt zu rechnen, dass das Medikament bald kommt? Dazu konnte er nur sagen, naja, Medikament ist noch nicht zugelassen, weder durch die FDA in Amerika noch in Europa, aber er geht davon aus, vielleicht, dass das Ende des Jahres in Amerika der Fall ist und dann eventuell Anfang nächsten Jahres in Europa, weiß aber natürlich so genau keiner. Wenn es denn zugelassen würde, wäre er sich sicher, wird es dann auch eingesetzt bei Patienten mit Lungenfibrose und würde dann natürlich auch Einzug erhalten in die Leitlinien. Er war aber sich am Ende sicher und so als Resümee, man kann froh sein, dass wir zwei und in Zukunft dann eben mit dem Nerandomilast wahrscheinlich drei Medikamente zur Verfügung in der Therapie der Lungenfibrose haben, auch wenn all diese Medikamente nicht heilen können. So, das war die Dosis Wissen zu der neuen Therapieoption bei Lungenfibrose. Ist ein bisschen mehr geworden als die 10 Minuten, aber ist auch ein komplexes Thema und wichtig. Wenn euch diese Folge und unser Podcast allgemein gefällt, dann lasst uns das doch gerne wissen. Kritik natürlich auch, immer gut, jederzeit gerne. Überall da, wo ihr kommentieren könnt, tut das sehr gern. Dann können nämlich auch andere eure Kommentare lesen, denen hilft das auch weiter. Oder ihr vergebt einfach Sterne. Auch das ist super.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.